Du führst aus der Enge ins Weite. Und darum gib uns jetzt weite Herzen und einen weiten Blick weg von uns selber, von dem, was uns beschäftigt, was wir meinen, dass das so nötig sei oder was uns auch verzagt macht. Und gib, dass wir jetzt durch den Geist etwas ins Herz fassen können von diesen Liebesabsichten Gottes, die so unbegreiflich sind, mit der Gemeinde Jesu in aller Welt und mit jedem Einzelnen, mit diesem Leibe Christi im Himmel und auf Erden unter dem einen Haupt Jesus. Gib Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Ich möchte einen Abschnitt lesen. So vertraut er allen ist, lese ich ihn dennoch ganz. Das Schönste der Gleichnisse Jesu, möchte ich fast sagen, der verlorene Sohn. Und dass ich gleich vorausschicke, ich will das alles ganz stehen lassen, was uns in Verbindung mit diesem Gleichnis Jesu wichtig geworden ist. Ob wir es nun nennen mögen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder von den verlorenen Söhnen oder auch das Gleichnis vom geretteten Sohn. Und schließlich, und das ist ja das Eigentliche, das Gleichnis von der ganz großen, unbegreiflichen Liebe Gottes, die er also auch am Einzelnen erweist, an den Verlorenen, der nach Hause kommt. Das bleibt ganz stehen. Und trotzdem liegt mir es am Herzen, mal eine ganz andere Perspektive aufzuzeigen. Ich will mal so sagen, die prophetische Perspektive dieses Gleichnisses. Jesus ist König und Priester und Prophet. Wir würden sicher viel sagen mögen von seinem königlichen Walten und wie der Herrlichkeit offenbart, seine Machttaten. Und wir würden vielleicht noch viel mehr sagen mögen von seinem priesterlichen Walten. Und der Priester ist zugleich das Lamm, das sich zur Schlachtbank begibt, vom Vater hingeopfert, uns zugute, an unserer Stadt. Da verstehen wir uns sicher sehr schnell. Aber Jesus der Prophet, nicht ein Prophet, der Prophet. Und mir scheint, das kommt oft sehr kurz bei uns. Matthäus 24 soll das alles sein. Und darum liegt mir es am Herzen, mal etwas von einer solchen prophetischen Perspektive zu zeigen. Ich meine ja, das meine ich nicht allein, dass alle die Jesus-Gleichnisse prophetische Reden sind. Also nicht schöne Geschichten, die die Botschaft anschaulich werden lassen, dass jeder das verstehen kann, auch der Dümmste. Im Gegenteil, die Gleichnisse sind Verhüllung. Dass, ob Sie es schon hören, Sie es am Ende doch nicht gehört haben. Aber den Jüngern sagt er, euch ist gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu verstehen. Gleichnisse als Prophetie. Und so auch nun mal dieses Gleichnis in seiner prophetischen Perspektive. Und ich lese das Gleichnis. Lukas 15, Jesus, und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere unter ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir gehört. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog ferne über Land. Und daselbst brachte er sein Gut um mit Prassen. Als er nun all das Seine verzehrt hatte, ward eine große Teuerung durch dasselbe ganze Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger desselben Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit Träbern, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Da schlug er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot die Fülle haben, und ich verderbe im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Da er aber noch ferne von dannen war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn, lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Kleid hervor und tut's ihm an und gebt ihm einen Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das Kalb, das wir gemästet haben, und schlachtet's. Lasset uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Felde. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er das Singen und den Reigen und rief zu sich der Knechte einen und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da ward er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater hinaus und bat ihn. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Dirnen verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein. Denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Zwei Söhne, der Jüngere und der Ältere. Der Ältere und der Jüngere. Die Sprache der Propheten ist ja immer wieder Bildersprache. Das letzte Buch unserer Bibel, dieses prophetische Zeugnis des Jüngers Johannes, ist ein Bilderbuch von A bis Z. Wird auch ganz kurz angerissen, wie man die Bilder nehmen soll und deuten soll. Gleich am Anfang, wo es um die Sterne geht, in der Hand des erhöhten Herrn, die sieben Sterne und die goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Ganz schlichtes Übertragen. Jedes Bild hat seine ganz bestimmte Bedeutung. Man könnte ein prophetisches Wörterbuch anlegen. Gleichnisse sind auch solche Bildreden. Zwei Söhne. Die beiden Heilsfaktoren, um die es geht. Der ältere Sohn Israel, das alte Bundesvolk. Und der Jüngere, die Gemeinde, der neue Bund. Grundverschieden. Israel, das muss man in Kürze sagen, mit seiner irdischen Berufung, noch hat diese Berufung vor sich, im letzten und tiefsten. Da die Erziehungswege Gottes mit ihm zu Ende gehen, der neue Äon anbricht, irdische Berufung. Da wird es um dieses ganz irdische Jerusalem gehen, nicht um das himmlische. Da wird es um Israel gehen. Dieses Land, dieses Volk, Nahen Osten, da wird es um die Bedeutung Jerusalems für die ganze Welt gehen im kommenden Äon. Jerusalem, der Nabel der Erde, von dem aus alles Leben ernährt wird. Die Völker, die da kommen und Anbetung lernen. Oder wiederum die Missionare Israels, die hingehen. Eine ganz irdische Berufung und die Gemeinde hat eine himmlische Berufung. Von vornherein und klar, schon darum, weil sie der Leib Christi ist. Und das ist die Gemeinde. Der Organismus unter dem einen Haupt Jesus. Und er ist es also, der sich der Gemeinde bedient. Er ist es, der sich der Gliedmaßen bedient. Hände, Füße. Er ist es, der sich der Organe bedient. Und der ganze Leib ist ein Organismus, ein in ihn gefügter Organismus. Und von oben her, vom Haupt her, zusammengehalten durch den Geist, eingefügt, eingegliedert und zusammengeordnet durch den Geist. Dieses Geheimnis, ja auch eines der Geheimnisse, der Leib Christi. Und das Ungeheuerlichste, was es überhaupt da zu sagen gibt, dass er selber, der Sohn Gottes, sich jeder Zelle dieses Leibes bedient. Wir gehören dazu. Mit eingeleibt, mit hineingegliedert. Und jetzt ist er es, der sagt, ich bedarf dein, ich brauche dich, sich unser zu bedienen, sein Werk zu tun, das große Werk, dem Gott alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben hat. Und er nun diese Gewalt auszuüben, sich dieser armen Kerle bedient. Dafür seid ihr da. Hat nur sehr viel Arbeit, uns dafür zu bereiten, dass er uns nehmen kann und dass er uns gebrauchen kann und dass er alles ist in allem und durch alle. Das sind die Wege der Bereitung. Die Gemeinde hat eine himmlische Berufung und wir wissen, das Ziel, wenn die Gemeinde fertig ist, das volle Maß hat, sowohl was die Zahl betrifft, als auch die Potenz, die göttliche Potenz. Dass sie dann hinauf versammelt wird, die Episynagoge der Gemeinde. Hinauf geht's da immer, hinauf geht's. Und das ist Hochzeit. Und von dort wird er mit seiner Gemeinde kommen auf den Wolken des Himmels in Herrlichkeit. Und zugleich der König der Juden. Gehören wir auch wieder mit dazu. Und was er handeln wird als der König, er wird's handeln durch die, die sein Leib sind. Er wird hinfort alles tun in Ewigkeit, nichts außer seinem Leib. Immer alles durch seinen Leib. Und dann die Stunde Israels, da es seine Sendung empfängt eben, da der Herr wiedergekommen ist in Herrlichkeit auf den Wolken, mit seiner Gemeinde heißt es immer. Nun ist Israel dran mit seiner ganz irdischen Sendung hinein in diese Welt, die neue Welt, die neue Welt. Noch nicht die verklärte, aber der kommende Äon. So viel zum rechten Verständnis, das vorausgeschickt. Und nun Vers 12, da heißt es, und der Jüngere unter ihnen sprach zu dem Vater, also die Symbolgestalt für die Gemeinde Jesu, sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir gehört. Und er teilte nicht ihm, sondern ihnen das Gut aus. Jeder hat seinen Teil. Das ist eine ganz schlichte Feststellung. Jeder empfängt sein Teil. Wurde so erinnert wieder an dieses 1. Korinther 1,9 und da klang vieles heute Vormittag ja auf. Und da gehört dieses Wort auch so ganz und gar mit dazu, wo es heißt, denn Gott ist treu, Pistos, durch welchen wir berufen sind, hier redet der Mann der Gemeinde, zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Durch welchen wir berufen sind zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Gott ist treu. Und was hat Gott vor? Wir sind berufen, Teil zu haben, Koinonia, das Wort, am Sohn, am Leben des Sohnes. Jetzt sagen wir es mal so, unsere Berufung ist das Leben der Sohnschaft. Aber da hören wir nun gleich wieder, Gott ist treu. Es ist so unmöglich, wir könnten niemals das Leben des Sohnes leben, als dass er selber es in und durch uns lebt. Gott ist treu. Es wird immer gehen um die Sohnschaft, berufen zur Gemeinschaft des Sohnes und damit teilzuhaben an dem Leben des Sohnes Gottes, Jesus Christus, an dem Handeln des Sohnes Gottes, er selber, der es durch seine Gemeinde ausrichtet. Dazu sind wir berufen. Das ist die eigentliche Berufung, die Sohnschaft. Es will sichtbar werden und muss sichtbar werden in der Gemeinde, der Sohn. So ist Jesus. Aber nicht in der Imitatio, sondern in der Bereitung für ihn, dass er es ausrichte, die nichts sind und nichts haben, sich ihrer bedient. Und hier handelt er selber, der Sohn. Durch alle, die berufen sind zur Gemeinschaft des Leibes Christi. Blick auf Pfingsten. Wenn ich es mal so sagen soll, die 120, die ja da ganz wichtig sind und die Jesus in den 3 Jahren besonders bereitet hat. Jüngerschaft. Von den 120 sind es 12 Apostel, aber man dürfte wohl sagen, und sie alle Söhne. Dazu bereitet das, und das heißt für mich Pfingsten, das Leben des Sohnes in diesen armen Fischern vom See Genezareth, Zöllner und was für Leute es waren, das Leben des Sohnes Gottes an ihnen durch sie offenbar wird. Und er sendet sie und sie gehen und es wird sichtbar der Sohn. Der Lahm am schönen Tor des Tempels. Petrus, es sind wir doch nicht, die das getan haben. Der Jesus von Nazareth. Immer wieder der Jesus von Nazareth. Pfingsten, das heißt für mich also nicht, die Gnadengaben sind endlich wirksam. Die waren schon vorher wirksam. Ich möchte es immer wieder sagen, bis das mal hineinrutscht. Sie waren auch vorher wirksam. Er gab ihnen Vollmacht über die Dämonen, über die Kranken und so weiter. Und auch, dass sie Tote auferwecken sollten. Er gab ihnen, schon in der ersten Sendung in diesem Praktikum, gab er ihnen das alles. Pfingsten, nicht Gnadengaben in einer Neuauflage, verbesserten Auflage, nicht mit Goldschnitt. Oder nicht so, dass es erst eben eine Taschenlampenbatterie war, eine kleine Glühbirne und nun eine 100-Watt-Birne oder 500-Watt-Birne, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen intensiver. Das alles ist es nicht, sondern Leben Jesu. Und das ist Herrlichkeit. Und das ist nicht bloß die Vollmacht, Taten zu tun, das ist die Vollmacht der Liebe Christi, das ist sein Leben. Man kann ja Charismatiker sein ohne das Leben Jesu und als Charismatiker den anderen Charismatiker bekriegen. Aber hier wird offenbar Leben Jesu. Das Leben Jesu geht weiter. Das heißt für mich Pfingsten. Das Leben Jesu geht weiter. Schließlich auch in dem Paulus, Galater 1,16, da ist Gott wohlgefiel, dass er den Sohn in mir offenbarte. Also auch der und die vielen anderen, die dann dazugekommen sind. Und das ist immer ein Wachsprozess. Die Jünger 3 Jahre in der Schule des Meisters, bis sie so bereitet waren, so zu nichts gemacht in sich selber, dass er alles sein konnte. Und was sind das immer wieder neu für Bereitungswege und Prozesse für ihn, den Sohn? Wachstümliche Entfaltung. Das Ziel ist klar. Epheser 4, 11 bis 15, da klingt es auch wieder so auf. Wo es heißt, er hat etliche zu Aposteln gesetzt und Propheten und Evangelisten und Hirten und Lehrer, dass die Heiligen eingerenkt werden eigentlich zum Werke des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi auferbaut werden, bis dass wir alle zielwärts denken, bis dass wir alle hinankommen zur Einheit des Glaubens, und zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Das sind ja doch immerhin Worte. Das sind Wacken, Brocken. So kann man nicht auf die Seite schieben mit einer Handbewegung. Hier wird zielwärts gepredigt. Was hat Gott denn eigentlich vor mit den Leuten, die da zum Glauben kommen, sich bekehren, Wiedergeburt und das neue Leben hat begonnen? Wohin geht denn die Reise, bis dass wir alle hinankommen? Zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Den Sohn Gottes erkennen, das heißt, Leben des Sohnes Gottes empfangen, um es geben zu können und leben zu können. Und zum Vollmaß der Reife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Es tut so gut, das zu hören. Das Ziel, Römerbrief, wo es dann der Paulus mal so ganz schlicht sagt, Römer 8, welche zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, nicht weniger als, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes, auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Jetzt sehen wir ihn umgeben von den vielen seinen Brüdern. Und die sind ihm alle zum Verwechseln ähnlich. Der Erstgeborene unter vielen Brüdern, der Älteste von den vielen. Und einer wie der andere, das ist Sohnschaft. Und doch nicht so, dass die nun alle Söhne sind, losgelöst von ihm, sondern wir können es immer wieder so sagen, der Sohn, der in den vielen sein Leben entfaltet hat und offenbar gemacht hat. Es geht um das Offenbarwerden des Lebens Jesu in der Gemeinde. Dass es da immer wieder bei diesen Wachstumsprozessen stecken gebliebene gibt, Das sagt uns die Schrift. Korinth gab es die Steckengebliebenen, wo der Paulus ihnen sagen muss, 1. Korinther 3, allen ja bekannt, ich konnte nicht mit euch reden als mit geistlichen Menschen, Menschen, die vom Geist bewegt sind, sondern als mit fleischlichen. Aber damit schüttet er nicht das Kind mit dem Bad aus, wie das so viele tun. Er fährt nämlich fort, wie mit jungen Kindern in Christus. Noch so junge Kinder seid ihr, immer noch junge Kinder in Christus. Euer Natur nach so fleischlich, das Fleisch beherrscht euer Leben. Da wird nicht Jesus sichtbar, sondern euer Fleisch wird sichtbar. Und dabei sind das Charismatiker von Format und freuen sich über die wunderbaren charismatischen Gottesdienste. Und wie das also überläuft, nicht bloß plätschern, überläuft. Charismatische Gemeinde. Und er sagt, ihr seid junge Kindlein in Christus. Ich habe euch seinerzeit bei euch war Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise. Aha, es gibt also einen Unterschied, was man verkündigt. Milch, feste Speise, da haben wir wieder die Ökonomen Gottes. Der Paulus wusste also, wer man Milch zu geben hat, und er wusste auch, wer feste Speise kriegt. Er wusste auch, was der Unterschied zwischen Milch und fester Speise ist. Und er sagt, ich habe euch noch immer bloß Milch geben können. Und nicht feste Speise. Ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch könnt ihr es jetzt noch nicht vertragen. Steckengebliebene. Lest Hebräer, dann ist es wieder so ein Zeugnis. Hebräer 5, 11 bis 14. Ihr solltet längst Meister sein und andere lehren. Und dürft wieder, dass man mit euch so die ersten Anfänge betreibt. Das ABC lernt. Ich sag's mal mit meinen Worten jetzt. Steckengebliebene. Immer wieder und noch. Aber das ändert nichts an der Tatsache, berufen zur Sohnschaft. Söhne zu sein. Der Sohn in seiner Gemeinde, der Sohn mit seiner Gemeinde, der Sohn handelt durch seine Gemeinde. Wann denn jetzt und hier Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer einrenken, damit dieses Leben Jesu sich Bahn breche? Das Einrenken scheint dabei eine wichtige Funktion zu sein, uns recht zueinander zu bringen, dass wir nur miteinander handeln können. Dass das Leben nicht behindert wird des Sohnes, aber es geht immer um das Leben des Sohnes, Jesus Christus. Das Ziel ist klar, der Sohn, das war schon im ersten Kapitel der Bibel klar, erschaffen, der Mensch erschaffen Gott zum Bilde Gottes, er schuf ihn doppelt genäht, wichtige Dinge werden immer doppelt unterstrichen. Gleich im ersten Kapitel wird das dick und doppelt unterstrichen. Der Mensch erschaffen, Gott zum Bilde Gottes, der Mensch erschaffen. Vergiss nicht, das geht durch bis ins letzte Kapitel der Bibel. Und in Wirklichkeit ist es nur geworden durch Jesus und kann es nur werden durch den Jesus in uns und den Jesus durch uns. Und das ist mehr als der Christus für uns. So viel, um deutlich zu machen, in welche Richtung ich das so verstehe und lese. Dann kommt der 13. Vers in dem herrlichen Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da heißt es dann, für den Anfang war das alles klar, Situation, da heißt es dann, nicht lange danach, eigentlich nicht viele Tage danach, brachte der jüngere Sohn alles zusammen und zog ferne über Land. Ich meine also nicht notwendig, hier lesen zu müssen, was man ja gern, wenn man so gesagt den Einzelnen bezieht, lesen muss. Das Vaterhaus wurde ihm viel zu eng. Es hat ihm gar nicht gepasst und er wollte nicht mehr im Vaterhaus sein. Und so, nun gib mal alles und ab durch die Mitte. Ist gar nicht notwendig zu lesen, sondern das kann geradezu ein klares Zeugnis sein. Und es hat nicht lang gedauert. Da geschah die Wirksamkeit ins Weite, ins Breite. Sie konnten nicht stecken bleiben in ihrem eigenen Land, die mussten weiter. Gott hat sogar sehr schieben müssen, nachhelfen müssen. Petrus, was hat er denn nachhelfen müssen und schieben müssen, bis er endlich zum Cornelius ging und nicht Angst hatte, sich da verunreinigt. Und auch nicht mehr fragte, was werden denn meine Brüder sagen, wenn ich das tue? Ich habe den noch gar nicht im Rat gefragt, darf ich das oder soll ich das? Er hat durch Gesicht geredet und das hat ihm genügt. Und dem Cornelius durch Gesicht gezeigt, was er tun soll. So musste Gott zueinander führen und fügen und dann gingen sie, Sie zogen aus in die Welt, in ein fernes Land, die Fernwirkung des Evangeliums und des Reiches Gottes. Und das ist ja der Auftrag. Ganz positiv, Weltmission aus dem heraus, was ihnen von Anfang an gegeben ist, aus der ganzen reichen Fülle, die Gott zur Verfügung gestellt hat, in Christus Jesus. In ihm ist die Fülle der Gottheit und geht im Namen Jesu, heißt das. Und es geschehen Zeichen und Wunder in der Vollmacht, die Gott ihnen durch diesen Jesus gegeben hat. Und er sammelte alles zusammen. Alles, was ihm geworden, was sie erfahren hatten, empfangen hatten, was ihnen nun aufgegangen war, wie reich, wie beschenkt. Er sammelte alles zusammen und dann der nächste Satz und er brachte alles um. Es ist so wichtig, das ist nicht die einzige, es gibt eine ganze Menge prophetische Schau, in Bildern prophetisch geschaut, Weg der Gemeinde Jesu durch die, wir sagen nun Jahrhunderte, denn das war dabei nicht gesagt, aber rückschauen kann man es ja nicht sagen, bald Jahrtausende. Der Weg der Gemeinde Jesu so ganz anders, als man es hätte vermuten sollen, und so ganz anders auch, als angefangen hat. Der Weg der Gemeinde Jesu und brachte alles um. Das Allerherrlichste in Christus sein und Christus in uns. Der Glaube fasst und die Liebe offenbart. Und dann der tiefe Fall, wenn ich es mal aus einem Zusammenhang der Offenbarung nennen soll, die Sendschreiben, auch prophetische Sicht, neben dem anderen, was alles zu sagen ist von den Sendschreiben, auch eine prophetische Schau, ein Aufriss. Und da ist denn das erste, das Schreiben an Ephesus. Und das ist die spätapostolische Zeit. Das ist um die Jahrhundertwende. Das sind Schreiben, die der Auferstandene selbst dem Propheten und Apostel Johannes diktiert hat und der sie abgeschrieben, niedergeschrieben und weitergeschickt hat an die entsprechenden Gemeinden. Und wo Gott nun der Gemeinde und all den anderen Gemeinden eine ganze Menge zu sagen hat, was Gott ihr da sagt. Gott sagt ihr, zeigt, dass sie einen tiefen Fall getan hat. Ich will es ganz knapp sagen. Was übrig bleibt, ist die Arbeit für Jesus. Lässt es mal in Ruhe. Sendschreiben an Ephesus. Die Arbeit, wie sie es immer getan haben, so tun sie es auch jetzt. Und haben in der Treue und in der Geduld überhaupt nicht nachgelassen. Die Arbeit für Jesus, für ihn. Aber dem Ganzen fehlt schon der Pulsschlag der Liebe. Arbeit, die gar nicht mehr auf ihn bezogen ist, die Ökonomen, denen was anvertraut ist. Und gar nicht mehr das Wirken durch ihn, nicht mehr er, der da handelt, sondern sie in ihren Aktionen. Aber Söhne können wir immer nur durch den Sohn sein. Und in der innigsten Gemeinschaft mit ihm selber und höchstpersönlich als die Armen, die doch viele reich machen können, die gar nichts mehr haben, alles weggerutscht und doch alles haben. Nur in ihm ist der Reichtum wirksam. Ich habe wider dich, dass du diese erste gottbezogene und jesusbezogene Liebe verlässt. Bedenke, von welcher Höhe du gefallen bist. Der Ruf zur Umkehr noch da. Aber es geht weiter und es geht weiter und es geht weiter. Und er brachte um das Anvertraute mit Braschen. Der ältere der Söhne ergänzt das ja dann Vers 30 mit Dirnen. Der Weg der Gemeinde durch die Zeiten, durch die Jahrhunderte, der Weg der Kirche durch die Jahrhunderte, schließlich der Kirchen, durch die Jahrhunderte brachten es um mit Dirnen. Wenn ich mir so überlege, was sind das für Dirnen, die wir in Jesus sind? Was ein Vorrecht in ihm und er in uns. Und jetzt das Wirken, sein Wirken durch uns. Und wir gehen zur Philosophie, das ist so eine Dirne. Das ist so eine Dirne. Auch die christliche Philosophie. Philosophie wird unser Lehrgebäude, wenn es losgelöst ist von ihm selber, nicht mehr Gemeinschaft mit ihm, teilhaben am Leben des Sohnes. Nur noch die Lehren. Und das beste Lehrgebäude wird zur Philosophie ohne Leben aus Jesus und durch ihn aus Gott. Christliche Philosophie. Dabei Professor Doktor der Theologie, passt ohne weiteres zusammen. Das Heidentum, wie sehr die Kirchen sich eins gemacht haben mit dem Heidentum. Das Heidentum in sich gleichsam aufgenommen haben. Mit all den heidnischen Bräuchen, mit all dem Okkultismus. Oder wenn wir weitergehen, die Psychologie, der Buddhismus. Das autogene Training als die erste Stufe auf diesem Weg ins Nirvana. Und wir sagen vielleicht, offen sein für alles, offen sein für alles. Meint, dass er eine Bereicherung von allem etwas dazuzunehmen und merken nicht, wie wir das eine und eigentliche, was uns gegeben ist, verloren haben. Leben in ihm, er in uns und wir in ihm und wir halten es mit Dirnen. Das Verhältnis zum Staat und dass ich stützen darf den Staat, ich kann ja die Dinge bloß mal so nennen und das ist gut, mal unter dem Blickpunkt den ganzen Lauf der Geschichte anzusehen. Und dann heißt es Vers 14, als nun er all das Seine verzehrt hatte, war eine große Teuerung durch dasselbe Land. Er fing an zu darben, wie auch die Situation der Welt immer notvoller werden. Wie das wie eine Lawine ist, durch die Jahrhunderte. Immer wieder die Situation auch der Politik guter Rat teuer. Und da, wo sie dann helfen sollen, geht der Gemeinde Jesu der ganze große Mangel auf, ja nichts zu geben. Wir haben dieser so festgefahrenen Welt nichts anzubieten und fing an zu darben. Noch nicht am Schweinetrog, nein, nein. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die Allianz mit dem Bürgertum, die Kirche und das Bürgertum. Ging hin und hängte sich an einen Bürger desselben Landes, die verbürgerlichte Kirche, um sich abzusichern, abzustützen. Bürgerliche Maßstäbe, bürgerliche Normen, bürgerliche Moral. Die moralische Kirche, das macht man nicht. Das heißt aber, die Sünde ist nicht mehr Sünde. Die Gnade ist aber auch nicht mehr Gnade. Da braucht es gar nicht die rettende Kraft des Kreuzes Jesu Christi. Und noch einen Schritt weiter. Der Hirte der Schafe sein soll, der hütet die Säue. Ein Bild der Unreinheit. Aber jetzt mal im Sinne der Rechtfertigung gesehen, wo nicht Vergebung der Sünde ist. Nicht die Sünde an sich ist. Die kann so schrecklich sein, wie es gar nicht auszudenken ist. Für alles ist er aufgekommen, alles auf sein Konto gebucht. Aber nun nicht mehr eben leben von dem Opfer Jesu. Und dann bleibt nur Unreinheit übrig, wenn es in der edelsten Gestalt sich uns präsentiert. Wenn es gleich in der edelsten Gestalt ist. Und dafür keinen Blick mehr haben. Der Weg der Kirche. Wie blind für diese Gegebenheiten. Das heißt auch, unter der Kanzel so viele Menschen im alten Sündenleben, ohne gerechtfertigt vom Kreuz her, ohne Glauben und Vertrauen und ohne Liebe zu Jesus, ohne die Umkehr zu ihm hin. Und wir sprechen sie an als unser Schäflein. Wir sprechen sie als Gemeinde an. Tote, die kein Leben aus Gott haben, sprechen wir an, als wären es Lebendige. Und sind dabei so gebunden durch viele menschliche Rücksichten, die wir auch üben müssen. Vers 16, er wird selber zu Unreinen. Er begehrt seinen Bauch zu füllen mit Träbern. Das ist nicht mehr Leben im Geist, sondern Schweinefutter, das heißt sich sättigen und leben, wovon die Welt auch lebt. Wir nennen es vielleicht Weltoffenheit. Aber niemand gab es ihm. Die Kirche, die selber zur Welt geworden ist, hat am Ende kein Recht mehr in dieser Welt. Sie darf nicht teilhaben an den Gütern dieser Welt. Sie wird zum Ghetto. Und dann der 17. Vers. Da schlug er in sich, ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot, die Fülle haben und ich verderbe im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. In den tiefsten Tiefen, die Rückbesinnung auf die Anfänge. Uns kann immer nur helfen, diese Rückbesinnung auf das, was von Anfang an Gott wollte und meinte und was er in Jesus uns bereitet hat. Nicht weniger und nichts anderes. Und dann wird all das wieder neu lebendig, was das einst war. Ich bin so dankbar, wie lange das schon so geschieht, Rückbesinnung, das sich orientieren an den Anfängen, zurückgreifen an das, was damals war. Es hat immer und zu allen Zeiten auch Heilige gegeben, die das Siegel der Sohnschaft getragen haben. Keine Frage. Aber wie die einzelnen Sterne am Nachthimmel. Wer wollte, konnte sich an ihnen orientieren. Der heilige Franz und wie sie alle geheißen haben, die vielen, oft so verborgenen. Aber die Kirche geht eben weiter den Weg, durch Dunkel, durch Wüste, bis ihr das endlich aufging und sie in sich ging. Der Vater, ich muss alles mal hören jetzt, der Vater, das Vaterhaus, das Sohnesleben, Sohn, ich bin nicht würdig, noch jemals Sohn zu sein. Wie zum Bewusstsein kommt, die Sohnschaft habe ich verwirkt. Tagelöhner, also das Geringste, was denkbar ist, aber doch wenigstens die Gottesnähe, wenigstens Vaterhaus. Ich bin nicht wert, dass ich Sohn heiße. Vaterhaus, das heißt auch zurück in die Abhängigkeit von Gott. Das heißt auch die Söhne. Und dann Vers 18, ich werde mich aufmachen. Ich werde sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Auch das gehört mit dazu, diese Doppelbeziehung zu Gott und den Brüdern. Wie uns wieder so ganz neu lebendig werden musste und Gott sei Dank lebendig geworden ist, der Leib Christi. Die Bezogenheit zum Haupte hin, aber zugleich zu den Gliedern hin. Die Vertikale und die Horizontale und von daher auch, es gibt keine private Sünde, die ich mit Gott alleine abmachen könnte, sondern ich werde immer zugleich mitschuldig am Leib. Und die müssen an mir leiden. Meine Sünde ist Krankheit für den Leib, behindert das Leben Gottes in der Gemeinde. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, diese Doppelbeziehung, wieder ganz neu hineingewiesen sein in die Gemeinde Jesu, im Sinne des Leibes Christi. Aber nicht mehr würdig Sohn zu heißen, Tagelöhner. Und nun das Schönste in diesem ganzen Kapitel, Vers 20. Er macht sich auf, nicht bloß Vorsätze, und er kam zu seinem Vater. Ist schon das Ungeheuerliche, dass es überhaupt möglich ist. Dass es nach all dem, jetzt denken wir mal nicht bloß an den Verbrecher, der sich bekehrt und Kind Gottes wird. Das ist schon was Ungeheuerliches, wenn so einer kommen darf und angenommen wird. Aber eine Kirche, die solche Wege gegangen ist, durch die Jahrhunderte, durchs Mittelalter und all die Jahrhunderte nach bis in die Gegenwart hinein, die so die Liebe Gottes nicht erkannt hat, mit Füßen getreten, die so alles verwässert hat oder verdorben hat auch. Und er machte sich auf. Der Vater, der längst darauf gewartet hat, der Vater, der Ausschau hält, das ist Gott. Wir haben es immer und in allem zu tun mit dem Gott unbegreiflicher Liebe, der keinen ausschließt aus seinem Lieben. Er wartet, er eilt entgegen. Er nimmt den, der so elend gefallen ist, in seine Arme. Er küsst ihn sehr, heißt es eigentlich. Und dann tut er seinen Mund auf und sagt, Vater, ich habe gesündigt. Nicht seine Beichte bewegt die Liebe Gottes, sondern die Liebe Gottes geht allem voraus. Und der Kuss des Vaters, ehe der auch nur einen Ton gesagt hat, öffnet ihm den Mund zu diesem Bekenntnis, ich habe gesündigt. Die Schuld ist überhaupt nicht auszudenken, die wir gegen den Himmel haben und die wir vor dieser Welt auch haben. Die Schuld ist gar nicht auszudenken. Und schon ist der Vater dabei. Schon ist er dabei. Und sagt, bringt schnell das beste Kleid. Habt ihr beachtet, das Wort Tagelöhner lässt er überhaupt nicht über die Lippen des Heimkehrenden kommen. Mit keiner Silbe. Es bleibt dabei die Berufung zur Sohnschaft. Und die Gemeinde wird vollendet werden, auch nach all den tiefen Wegen und tiefen Fall, als die Gemeinde des Sohnes, die herrlich ist durch Jesus und die Teil hat an seiner Herrlichkeit. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Und das ist, was offenbar werden muss. Und die Gemeinde würde nie fertig werden, so in Aufversammlung, ohne dieses große, erbarmende Wort dessen, der es jammert, der nicht uns jetzt vorrechnen will und nachtragen will, sondern immer vor Augen hat, das eine Opfer, das für alle geschehen ist und die Versöhnung, die allen, aber auch allen zugutekommt. Das Opfer Jesu ist mächtiger als alles, was je Kirche und Kirchen und wir persönlich sündigen konnten, verfehlen konnten, unterlassen konnten, verderben konnten. Das Opfer Jesu wiegt alles, aber auch alles auf. Da ist die Liebe des Vaters. Es jammert ihn. Er nimmt ihn in seine Arme. Und dann bringt er das beste Kleid, wenn ich es schnell sagen darf. Bringt schnell das beste Kleid. Mir ist das alles viel lebendiger, als ich es euch sagen kann. Auch dieses kleine Wörtlein schnell an dieser Stelle. Jetzt aber eile, eile. Es ist auch keine Zeit mehr zu verlieren. Wenn es so weit ist, dass die Gemeinde wieder ihren Sohnestand wahrnimmt, im Glauben, wir in ihm und er in uns, dass Christus wohne, er selber, durch den Glauben in unseren Herzen. Und dass die Antwort auf alles eigene Versagen ist und auch das Versagen der Brüder, meine Brüder in Christus und sie Gott darstellen, macht der Paulus, vollkommen in Christus und Christus in ihnen. Es ist nichts hinzuzufügen, vom Opfer her ist alles geschehen, von Golgatha her, von Ostern her, der Auferstehung, auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters. Wir haben Teil an diesem Leben Jesu Christi. Und das meint er. Wenn es dann heißt, bringt herzu das beste Kleid. Ich habe mir so überlegen müssen, es gibt ja mancherlei Kleider. Und es ist auch wichtig, das zu beachten in der Bibel. Das ist das Kleid, was gewaschen ist. Sie haben ihre Kleider reingewaschen im Blut des Lammes. Es wird auch von der Vorhofgemeinde gesagt, die ins Martyrium der letzten Zeit eingeht, der Weg für sie nach Hause. Gott hat immer noch einen Weg und hat immer noch einen Weg. Da heißt es, sie haben, die gekommen sind aus der großen Drangsal, aus dieser letzten großen Drangsal. Sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes. Wir kennen das alles. Wie wunderbar, dass wir im Blute Jesu so reingewaschen werden, dass ihm nichts mehr da ist. Es steht nichts dazwischen. Aber dann das andere, es gibt auch noch das geflickte Kleid, haben wir kürzlich, war darüber zu predigen, wo er dann sagt, nein, nein, das ist auch noch nicht das Letzte. Hier ein Flecken und da ein Flecken. Uns ist das immer so von der Gnade her deutlich geworden, die Gnade, die nicht Begnadigung ist. Allein, das mag zwar immer mit drin sein, Happy End und am Ende doch alles gut, nein, so nicht. Sondern die Gnade, die Gottesmacht ist, eine solche Gottesmacht. Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade viel mächtiger, übermächtig. Also der Macht der Sünde darf ich die Macht der Gnade Gottes entgegensetzen, die mir aufgetan ist durch die Versöhnung mit Gott. Alle Gnaden sind uns aufgetan. Und nun der Sünde die Macht der Gnade. Wir haben das, als das mal in unseren Gemeinden so dran war, ganz schlicht und simpel praktiziert. Es gibt für jede Sünde eine Gnade. Für die Sünde der Unreinheit gibt es die Gnade der Reinheit, das, was aus Gott fließt. Für die Sünde des Hochmutes die Gnade der Demut oder die Sünde des Zorngeistes und des Aufbrausens. Du wirst nicht fertig. Wenn du der Sünde konfrontiert wirst, dann musst du erliegen. Aber die Gnade, der Sanftmut Jesu, und es gibt immer für alles eine Gnade. Das ist mit die köstlichste Zeit gewesen auf dem Wege der Gemeinde, weil es da wirklich auch über einzelne Dinge Sieg gab. Bloß daneben riss es dann auch wieder ein. Und es riss immer wieder ein. Und das Letzte ist, dass Gott deutlich macht, an dir war gar nichts zu gebrauchen. Drum musste der Herr Jesus für dich sterben, den Tod erleiden. Das Todes- und Verdammungsurteil an Jesus vollstreckt ist gesprochen über uns. Und das Urteil, das er über mir gesprochen hat, wenn das einem aufgeht, es ist gar nichts zu gebrauchen von mir. Dann rühmen dürfen, ich bin in Christus und Christus ist in mir. Ich habe aber auch gar nichts anderes zu bringen. Und das ist die Antwort jeden Tag neu und meinetwegen 100 Mal. Ich in ihm und er in mir. Dann sieht der Vater uns, wie wir sind, in Christus. In Christus. Und meine Brüder aber auch. Den kann ich nicht verdonnern. Auch den bringe ich in Christus vollkommen. In Christus. Das ist das beste Kleid. Er selber. Ziehe den Herrn Jesus an, hat der Paulus geschrieben im Brief an die Römer. Ziehe den Herrn Jesus an. Eingehüllt in ihn. Was fehlt dort noch? Er in uns. Was braucht's dann noch? Und so vor Gott stehen, das sind Glaubenswege, das sind Glaubensakte. Das sind Glaubensakte, die vollzogen sein wollen. Aber dort hat der Vater auch alles bereit, aber auch alles. Die er in Christus sieht, die kann er beschenken ohne Einschränkung. Die kann er überschütten. Es geht ihm so darum, dass wir das lernen möchten, in Christus sein. Dass der Sohn offenbar wird. Im Sohne heißt das, er glaubend im Sohne. Und wenn ich an das Wort Offenbarung 12,5 denke, etwas, was höchst aktuell ist, kann es nur mal so herausnehmen aus der Offenbarung, die mir ein lieblich Buch ist, wo es aber heißt, das Weib mit der Sonne begleitet, Bild für die Gemeinde, immer Gemeinde im prophetischen Sprachgebrauch, immer als Weib, entweder als Jungfrau, als Kluge oder als Törichte auch, oder als Hure, wo sie sich von ihnen weggewandt hat und mit anderen Mächten sich einlässt und abgibt. Oder die Braut, das liebliche Bild wieder. Und hier die Gemeinde Weib mit Sonne begleitet. Die Sonne ist immer das Symbol Jesu Christi. Bis in unsere Lieder hinein, aber auch biblisch. Mit der Sonne begleitet die Gemeinde in Christus, Jesus, strahlend in ihrer Sendung apostolisch die 12 Sterne auf ihrem Haupt. Aber die liegt in dieser letzten Zeit, um die es hier geht in der Offenbarung, mit großen Qualen zur Geburt. Die Gemeinde Jesu in der letzten Zeit liegt in großen Qualen zur Geburt. Und jetzt ein ganz schreckliches Bild. Und der Drache, dieser Rote, der sitzt vor ihr, die in Geburtsqualen liegt. Und wartet, bis er das Geborene fressen kann. Grauenvoll, dieses Bild. Aber es ist so. Auf das hat er es gerichtet. Und dann gebiert sie, die Gemeinde. Was wird aus ihr herausgeboren? Der mannbare Sohn. Der männliche, wird in der Ausdrücke gesagt. Im Gegensatz zu den anderen, die Berufung zum Bräutlichen hin haben, zu Israel. Der mannbare Sohn, von dem es dann gleich heißt, und der ward entrückt zum Thron, und das konnte kein Satan verhindern. Löst aber auch all das andere aus, was dann an Triumph geschieht. Ausgestoßene Mächte und der Sieg Jesu, der jetzt und hier offenbar wird. Aber da geht's darum. Und zuletzt wird's wieder so sein. Eine Gemeinde, aus der herausgeboren sind die Söhne, der Sohn in den Söhnen, die Söhne in dem Sohn Jesus Christus, das Sohneswesen Jesu wieder offenbar wird in der Gemeinde. Auf dies leben wir zu, auf nichts anderes. Worauf lebt ihr zu? Mindestens sollte man sich sehr mal beschäftigen mit den Dingen. Wir stehen ja mittendrin in diesen Ereignissen. Wann fragen wir danach? Das ist das beste Kleid, dann sagen wir noch ganz schnell der Ring. Das ist der neue Liebesbund Gottes. Immer der Vater selbst gibt ihm den Ring. Die zurückgekehrte Gemeinde. Zu den Anfängen zurück und nun wieder bereitet für ihn in ihrer ganzen Armut. Und doch so reich beschenkt, Christus ist alles. Mit der kann er neu den Bund schließen und den Ring an den Finger stecken. Das Liebeszeichen Gottes, die Liebestaufe. Wo Gott in Christus sieht, kann er nichts zurückhalten. Und er wird sich keinem verschenken können, der nicht in Christus zu ihm kommt. In Christus, da ist das Alte vergangen, sie ist, ist alles neu geworden. Und zwar ein Glaubenssatz ist das für mich. Jetzt und heute. Und Gott sagt Amen dazu. Und ich darf erwarten, dass er so ganz neu wie einst sich zuwendet der Gemeinde in Christus Jesus und das Feuer der Liebe Gottes auf sie bringt. Was wird das sein? Und dann die Schuhe noch dazu. Wundert man sich, ne? Symbol der Sendung ist das immer. Und nun die letzte Sendung. Wenn ich an so ein Wort denke wie etwa Micha, noch sind die auch nicht ausgeschöpft, die Propheten im Alten Bund. Micha 5,3, da heißt erst von der Berufung Bethlehems, in die hinein er gekommen ist, du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen, bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat, da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Kindern Israel, wie sie zurückfluten. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden. Soweit die Welt ist, das ist ein letzter Ausblick auf dieses. Und es sind schon die Schuhe für die Sendung bereitet. Und es wird eine Sendung der Liebe sein. Und es wird eine Sendung der Liebe sein, wo in Kürze der Herr die Gemeinde fertig macht und vollbereitet für diese himmlische Berufung hinauf. Dinge, wie sie auch in dem anklingen. Wir machen jetzt eine Pause. Und dann will ich in Kürze noch ein paar Worte sagen zu dem älteren Bruder, weil er ja ganz und gar mit dazugehört.
Wir wollen pünktlich um 17 Uhr wieder hier im Raum sein. Gut.
Wenn schon das charismatische Leben, das weltweit wieder lebendig geworden ist, so viel Freude auslösen kann, wie viel mehr, wo der Geist der Sohnschaft sich Bahn bricht in der Gemeinde Jesu, er wird es tun. Und die Zeit ist kurz. Wir leben mittendrinnen, wer Augen hat zu sehen, der sieht. In diesen Prozessen der Bereitung, wir leben mittendrin, auch in der Not, Wehen zur Geburt, große Schmerzen zur Geburt. Die Gemeinde lebt mittendrin, in all den Krisen, durch die sie geht. Nicht lokal, global, auf mancherlei Weise. In all dem Zerbruch, der geschieht, in all dem Bankrott, der hin und her offenbar wird. Aber das sind gerade die Vorboten der größten Segnungen, der Geistersohnschaft Jesu. Und nur durch ihn wird die Gemeinde vollendet und zum Ziel gebracht. Was wird das ein Frohlocken sein, Sendung in der apostolischen Kraft und Vollmacht. Gemeindesendung in apostolischer Vollmacht. Das letzte große Zeugnis in die Welt hinein. Ich meine, es ist so wichtig, dass man das mal sagen kann und sagen darf und nicht so, als leben wir weiter, wie es bisher ging, wird es weitergehen. Gott sei Dank, dass es bei ihm, Gott selber, ein Ziel gibt, ein Zurück zu den Anfängen. Und das ist oft erkannt worden und auch glaubend und hoffend ausgesprochen worden. Das Ende wird dem Anfang gleich sein. Fest wird es sein, die Lieder, die da zum Klingen kommen in unseren Tagen, vom Fest. Ein fettes Kalb, wo die Armut, die bedrückende Armut zu Ende ist, die darbende Welt und nichts anzubieten. Die Freude, wo die Tränen zu Ende sind. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Wunderschön diese Entsprechung im 14. Vers, sie fingen an zu darben und im 24. sie fingen an, fröhlich zu sein. Und dann dieses große Wort, das nun er selber spricht, der Vater, Vers 24, denn, da klingt das noch alles mal mit, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein, wie sie immer wieder alles hindurchzieht und immer wieder der Sohn. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Dieser mein Sohn. Der Vater will immer nur seinen, jetzt aber wirklich seinen Sohn sehen, in denen, die er ihm gegeben hat, sich durch sie kundzutun inmitten dieser Welt. Der Vater will den Sohn sehen. Und wo er den Sohn sieht, ist sein Geben ein überströmendes. Und wird er nichts zurückhalten. Dies Zeugnis ist auch die Gemeinde Jesu nach den Jahrhunderten der Not, der Zerstrittenheit, des Versagens dieser Welt schuldig, ehe denn der Herr sie hinaufversammeln kann. Aber dieses Zeugnis wird gegeben werden. Und nur noch einen kurzen Blick auf den älteren Sohn, das alte Bundesvolk. Der Ältere, der schon war, ehe der andere kam. Dann lesen wir im 25. Vers, der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Hause kam, hörte er das Singen und den Reigen. Auch die Juden kommen Gott nahe in dieser letzten Zeit. In der Zeit, wo die Gemeinde ihre Vollendung erfährt und wo der Geist des Sohnes wieder Raum hat, kommen auch die Juden Gott nahe. Er kam nahe zum Hause. Die Juden nehmen ja mit teil, sie werden es miterleben, auch in Israel werden die Zeugen des lebendigen Herrn sein. Mit diesem großen Angebot, das sie nur der Welt machen können, auch den Juden machen können. Und sie werden Zeugen sein, sie werden es hören. Sie hören das Singen und sie hören den Reigen. Das frohe Zeugnis, das Zeugnis der Freude und des Überströmens. Wie viel schweres Zeugnis, schwer anzunehmen. Und da die Freude, die alles sprengen kann, Freude von Gott, die am Anfang war und die am Ende sein wird, jubeln und jauchzen. Er hört, er sieht, der andere Bruder. Und seine Frage, er rief zu sich einen der Knechte mit der Frage, was das wäre? Und nun wieder die Antwort. Dein Bruder ist gekommen. Und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Dein Bruder, die Gemeinde Jesu und da, dein Bruder. Und unser Vater, dein Vater. Und wie stark das dem Juden ans Mark gehen wird. Das sind Existenzfragen. Wirklich dein Bruder? Und da lesen wir, da ward er zornig. Und wollte nicht hineingehen, wollte nicht an dem allen teilhaben. Er ward zornig. Wenn wir es heute sehen, von dem her, was wir erfahren haben, übrigens prophetische Worte, viele prophetische Worte der Bibel, klären und deuten sich erst, wenn die Zeit ist, dass es geschieht. Und an vielen Stellen wird man dann wissen, ach, das ist dies. Auch hier, vom Geschehen her deutet sich so viele, das ist der Jude, der die Christen erlebt hat, die nicht erst im Dritten Reich nachgestellt haben und zugesetzt haben und gedemütigt haben, den Juden, und verfolgt haben und getötet haben und umgebracht. Aber doch eben da auch und in allerjüngster Vergangenheit. Und er will nicht hineingehen. Einfach das, was er weiß und was er sieht, und er will nicht hineingehen. Und nun wieder solch eine Stelle, wo uns Herz warm und weit wird. Aber der Vater geht hinaus. Und es wird sein, dass Gott geradezu aus sich herausgeht. Auch was den Juden betrifft und auch die Juden, Gottes geliebtes Volk und nicht ein von Gott gehasstes Volk. Was hängt vielleicht noch bei uns fest von dem, was in Vergangenheit da gesagt worden ist und durch die Geschichte in den Jahrhunderten, in der Reformationszeit. Und sie sind und sie bleiben Gottes geliebtes Volk. Wen liebt Gott nicht? Das ist der andere Bruder. Und er geht hinaus. Dieses Liebeswerben Gottes, der Geist der Versöhnung, die beiden Brüder, sie gehören doch zueinander. Aber dann hören wir auch wieder so ganz die Stimme des orthodoxen Juden. Er antwortete, er sprach zu seinem Vater, sieh, so viele Jahre diene ich dir, hab dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie ein Böcklein gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Der Jude, dem sein Tun wie eine Last ist. Oder der Jude, der so redet, wie der Paulus auch einst geredet hat, ehe er vor Damaskus Jesus begegnete und dann gar Jesus sich in seinem Herzen offenbarte, der gesagt hat, vor dem meiner Gerechtigkeit nach war ich unsträflich. Der Jude, der durch nun bald 2 Jahrtausende seine Gottesdienste hält, der orthodoxe Jude, und der immer noch und immer wieder gebetet hat, heim nach Jerusalem, nie das Gesetz losgelassen hat und es seinen Kindern weiter gesagt hat, höre Israel, alles was zu sagen ist, der orthodoxe Jude durch alles hindurch, so viele Jahre, und dann dieser dagegen. Nun aber dieser dein Sohn gekommen ist. Und wo hat er sich rumgetrieben? Was ist das mit der christlichen Kirche? Er, der dein Gut mit Dirnen verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Und da entpuppt er sich immer wieder und immer noch der Pharisäer. Und bei allem, und wird am Ende auch der Pharisäer bleiben, in der Zeit, wo das große Jubel und Jauchzen aufbricht in der Gemeinde, dem Herrn entgegen, der da kommt, seine Gemeinde hinauf zu versammeln. Und der sich herrlicherweise in ihrer Mitte, der Pharisäer, ich danke dir, dass ich nicht bin wie diese anderen. Und nun kann er nur seine Werke aufzählen. So lange Zeit, welch eine Treue! Und das alles nun gerne vorweisen möchte und doch nicht vorweisen kann. Und dann der Vater, Vers 31, ich habe schon absichtlich Kind gesagt, Technon, also nicht mein Sohn. Und er spricht ihn jetzt nicht mit meinem Sohn. Technon, Kind. Du bist alle Zeit bei mir. Alles, was mein ist, das ist dein, das ist Gott. Das ist Gott uns gegenüber. Und wenn wir noch so ludrig und dreckig zu ihm kommen, ist doch alles dein. War es schon immer. War es durch all die Zeiten. Und ihr habt gedarbt. Und ihr habt Mangel gelitten. Und ihr konntet nicht geben. Und ihr musstet euch mit Dirnen abgeben. Und ihr müsstet Bündnisse mit diesem Bürgertum machen. Was habt ihr alles gemeint machen? Und immer galt, das galt auch für uns. Die ganze lange Zeit. Es ist doch alles dein. Ist denn das Opfer Jesu nichts? Kinder und Erben, jawohl, nämlich Gottes Erben. Alles, was Gott nur dem Sohn zu geben hat, gibt er der Gemeinde. Es ist alles für euch Gottes Erben und Miterben Christi. Ihr habt mit ihm Teil an diesem wunderbaren Erbe. Mit Leiden mit ihm, aber auch mit Herrlichsein mit ihm. Alles ist für euch, es ist doch alles. Das galt im Mittelalter wie in der Reformationszeit. Das galt in den letzten Jahrhunderten und in der gegenwärtigen Zeit, in der modernen. Und das gilt immer und alle Zeit. Die Liebe Gottes, die hat sich nie gewandelt. Die wird sich nie wandeln, Gott sei Lob und Dank. Es ist doch alles euer, die Frage, wollen wir oder wollen wir nicht? Und das ist wiederum so was Schreckliches, wie Gott anbietet, alter Bund, sein geliebter Kind. Alles ist doch dein. Und du haderst. Und du wirst nicht fertig mit den Dingen, die geschehen sind. Und du kannst nicht vergeben. Ist das Kreuz gar nichts? Gesühnte Sünde, gesühnte Schuld, alles. Ihm zugerechnet, auf sein Konto gebucht, gelöscht auf euren Konten. Versöhnung. Und kann nur sagen, du solltest fröhlich und gutes Mutes sein. So wie fest im Himmel ist, die Gemeinde wird von einem Fest zum anderen gehen, weil im Himmel gefeiert wird. Der Sohn, in denen dieser Sohnschaft berufen sind. Der Geist des Sohnes in der Gemeinde, mehr als Charismen. Ach ja, was sind da Charismen? Der Geist des Sohnes und er selber der Handelnde. Endlich die Armen, die nun sich beschenken lassen, reich geworden sind. In Gott aber, nur in Gott und nichts Eigenes dazu, aber auch gar nichts dazu geben können. Kein Fäserle ist von mir. Aber alles in ihm. Jubel und Jauchzen, doch Himmel, was wird das sein, wenn schon Freude ist, wo ein Sünder Buße tut, wenn der Geist der Sohnschaft durchbricht, das sind Himmelsfeste, die ihre Wellen schlagen durch alle Welt, wo nur Gemeinde ist und er hat ein Ziel mit uns. Und es ist schrecklich, wenn man so dahin lebt, dass es wird sowieso nicht anders, war schon immer so und es wird immer so bleiben und da ändert niemand was dran. Und sofort sagt es, nein, das wird heißen, in 2000 Jahren ist die Gemeinde noch nicht am Ziel. Wenn ich dieser Geist des Sohnes endlich Raum bekäme, Gott sorgt dafür, Gott selber schafft das. Freut euch doch mit. Du solltest fröhlich und guten Mut sein. Das gilt übrigens auch dann vielen, vielen unter den Kindern Gottes in den Gemeinden hin und her. Wie viele Einladungen braucht es dann, sich mit zu freuen? Und überall haben wir unser Wenn und Aber und der Himmel frohlockt. Wo nur Herrlichkeit des Sohnes offenbar wird. Wie das mit dem älteren Sohn weitergeht, das wird in diesem Gleichnis nicht berührt. Es ist ein Gemeindegleichnis. Aber wenn ich ein paar Worte sagen soll, deutlich wird das große Angebot, was das zugleich an das Volk der Juden sein wird. Aber der orthodoxe Jude schließt sich am Ende selber aus. Er schließt sich selber aus, wie das ganze Angebot so für euch alle mit. Und er schließt sich selber aus. Darum folgt dem, wovon wir jetzt geredet haben, das Ende zum Anfang durch der Geist der Sohnschaft. Darum folgt dem die größte Trübsal auf Erden, die es je gegeben hat. Eine Trübsal wie nie zuvor, sagt der Herr Jesus. Wo solch Angebot ist, wird immer die Not ganz groß für die, die nicht annehmen. Umgekehrt könnte man es aber auch sagen, und das ist vielleicht viel besser auch, ehe der Herr eine Trübsal schickt und Lasten auf uns legt, und er muss solche Wege gehen, durch viel Drangsal wird Reich Gottes verwirklicht. Ehe er das tut, ist immer das große Angebot, und der größten Trübsal aller Zeiten geht die größte Offenbarung an Herrlichkeit aller Zeiten voraus. Wollen dann morgen von der anderen Stelle da noch ein bisschen einsetzen, wobei übrigens, weil wir nun ein paar Mal hinangestochen haben, Offenbarung Johannes im 7. Kapitel, die Vorschau auf die von Israel, da werden also 144.000, 7, 1 und die folgenden Verse genannt, die mit hinzukommen, 144.000 aus dem Volk der Juden, vielleicht ganz würdig, buchstäblich, ich weiß es nicht. Aber diese sind's, die aus dem Volke der Juden dennoch hinzugetan werden. Die anderen gehen in die Gerichte, von denen die Propheten sagen. Johannes in seiner Offenbarung Harmagedon, Offenbarung 16, 16. Oder Sacharja 14, 2, wo es dann von diesen letzten Dingen, Sacharja ist ein Endzeitprophet, wie kein anderer, wo es dann heißt, es werden 2/3 der Juden, und zwar nachdem alle Juden aus aller Welt zurückgekehrt sind, nach Hesekiel 38, 39, der vom Norden her und der auf den Bergen Israels fällt, nach Hesekiel 38, 39 ist es so, dass danach, es wird ausdrücklich gesagt, alle Juden aus aller Welt wieder zurückkehren in ihr Land. Auch alle, die dies bis jetzt nicht getan haben, das ist eine große Zahl. Aber in diesem letzten Stück dann, nun geht es hinein in die ganz große Drangsal, werden von diesen Juden 2/3 umkommen. Das Schwerste haben sie noch vor sich. Ich bin immer dafür, dass man, was die Juden betrifft, sehr nüchtern bleibt und ganz nüchtern sieht. Das Schwerste haben die noch vor sich. Aber der Rest wird erleben die Wiederkunft des Herrn in all die Not hinein mit seiner Gemeinde, auf den Wolken des Himmels, in Herrlichkeit. Jesus und die Gemeinde, das Haupt und seine Glieder. Er verherrlicht in denen, die an ihn geglaubt haben, so heißt es im Thessalonierbrief. Er verherrlicht in allen denen, die an ihn geglaubt haben. Wundert in denen, die geglaubt haben, und verherrlicht, kommt ja nichts anderes dazu, ich kann es jetzt nicht wirklich sagen. Aber dieser kleine Rest, mit dem Gott dann ein ganz neues zu bauen anfängt, im tausendjährigen Reich, durch welche Tiefen, Tiefen, Tiefen geht's. Ich meine, auch darum ist es sehr wichtig, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, auch da ein klein wenig Blick dafür zu haben, damit wir in der rechten Weise auch für Israel beten. In der rechten Weise. Erstens, wir wissen, sie werden sich nicht bekehren. Ein ganzer Teil wird mit hinzugefügt werden. Aber dann auch zur Gemeinde. So wie Paulus und die Apostel, die alle zur Gemeinde gehört haben. Und Juden, die sich bekehrten, zum Leibe Christi. Aber ihre eigentliche Berufung als Volk, das ist der kleine Rest nur, die dann eingehen in das tausendjährige Reich. Und mit denen er dann ein neues schafft in der Völkerwelt und die in Mitte der Erde sind und seine Geliebten und die er überschütten wird mit Segnungen, mit Tröstungen und zum Segen setzen wird. Und das Heil kommt durch die Juden, das heißt nicht bloß durch Jesus, weil er von den Juden gekommen ist, sondern eben wirklich auch durch die Juden. Und die wird er gebrauchen, der Welt eine neue Ordnung zu geben. Gebunden die Mächte. Das sind Dinge, die so unmittelbar auf uns zukommen. Ich weiß nicht, habt ihr keinen Blick dafür? Könnte nie sagen, irgendeine Zeit dann gab es, was weiß ich. Aber das auf alle Fälle, kein neues Jahr bricht an, wo ich nicht fragen muss, wird das Jahr der Entscheidungen sein, der großen Entscheidungen Gottes. Und was zum Letzten hinführt, in dies alles hineingehört, aber als allerwichtigstes Moment, und damit wollte ich abschließen, nochmal der Römerbrief, wo es im 8. Kapitel heißt, nochmal die Zeit, in der wir nun wirklich auch jetzt besonders leben. Ich halte dafür, dass dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, heißt es wörtlich. Vielleicht dürfen wir das sagen. Nicht die böse Welt hält die Wiederkunft des Herrn auf. So wie auch der Antichrist seine Wiederkunft nicht aufhalten wird. Was sind das für Mächte, Gerichte,
Überwundene. Nicht der Teufel hält auf. Eine überwundene Macht am Kreuz überwunden.
Aber was immer noch aufhält, das Offenbarwerden der Söhne. Der Geist des Sohnes in der Gemeinde. Auf welches Ziel lebst du zu? Und wenn wir das Seufzen der Kreatur heute so hören, wer hört es nicht? Wenn es uns mit tausend vor Augen steht. Und was heute in dieser Richtung alles geschieht, da brauche ich ja nur nichts hinzuzufügen. Die seufzende Kreatur muss weiter seufzen, so lange bis die Söhne Gottes offenbar werden, das Vollmaß des Wuchses. Sowohl die volle Zahl als auch das volle Maß in der Quantität wie in der Qualität. Wenn man so sagen soll, eben nichts anderes als er selber in seiner Gemeinde. Darum seufzt die Kreatur immer noch so sehr, dass es uns an die Herzen dringen muss. Er wartet, bis die Zahl der Söhne voll ist. Der Sohn in den vielen, damit er die Gemeinde hinauf entrücken kann, hinwegnehmen, hinauf versammeln kann, Episynagoge. Und dann das Eingreifen des Herrn von oben her, ein neuer Äon, gebundene Mächte. Es dreht sich alles um die Söhne. Deine Kindlein gibt es genug, Flaschenkinder. Und erziehen immer wieder Flaschenkinder. Und haben, wie viele, noch kaum gefragt nach dem Weg von der Kindschaft durch der Sohnschaft hin. Als die jetzt geborenen Kindlein, na, da wissen wir einigermaßen ein bisschen Bescheid. Schön. Was Milch ist, wissen wir vielleicht schon nie mehr. Da gehen wir nur verpanschte, oftmals. Das ist die ganze Fülle der Erlösung, was er für uns erworben hat am Kreuz. Und dass es viel mehr ist, als die meisten sagen, zu sagen wagen. Das fließt ja in sich so viel, eine solche Fülle. Nicht nur die Vergebung ohne Maß, Befreiung von allem Fluch. Das alles, er wird ja zum Fluch. Heilung von Krankheiten, wo nur sie geschehen und wo das in Gottes Plan ist und offenbar werden soll. Es kann nur offenbar werden, weil er es getragen hat, die Krankheit. Erlösung aus des Teufels Gewalt. Was ist denn für mich Satan, nachdem der Herr Jesus sich dieser Hölle ausgeliefert und preisgegeben hat? Sie tasten mich nicht an und sie tasten meine Brüder nicht an. Das alles sind ja nur Folgerungen von dem her, was auf Golgatha geschehen ist, was die Liebe Gottes durch Jesus vollbracht hat und die Erlösung vom Tod und die Errettung aus Todesbanden und bis zu dem hin, dass wir triumphieren dürfen, der Tod überwundene Macht. In Christus ist uns das ganze Neue erschlossen und gegeben. Dies, was wir durch ihn, der Christus für uns, bekommen haben als Gemeinde und in Besitz nehmen dürfen, Tag für Tag, das alles gehört zu der Botschaft vom Kreuz. Und die nennt Paulus Milch. Und dann sagt er aber, feste Speise. Das ist ein ganz neues Kapitel. Und er möchte, dass die Söhne heranwachsen. Vater, es ist so ungeheuerlich groß, was du alles durch Jesus, deiner Gemeinde, erworben hast. Und was wir im Glauben in Besitz nehmen dürfen. Du hast uns bereitet, nicht für dies und das und auch nicht bloß für Gnadengaben. Wie dankbar wir sind für alles, was an Gnadengabe da ist. Du hast uns bereitet für ihn selber, Jesus, der das Haupt seiner Gemeinde ist und dem allein die Herrschaft gebührt, dem auch alle Vollmacht gegeben ist über alles Fleisch. Da gehören wir alle mit dazu. Die wir nicht fertig werden mit uns selber, geschweige denn mit den anderen, die uns dann anvertraut sind. Aber er, der Vollmacht über alles Fleisch hat. Er, dem wir unser Leben lassen dürfen, dass er Raum schaffe, dem Geist der Sohnschaft unter uns, in unseren Gemeinden, Kirchen, in unserem Volk und Land, in allen Völkern und Ländern, weltweit, dass Jesus gesehen wird, wie er gesehen wurde, Pfingsten so tief einschneiden. Lass uns darüber Licht bekommen, was das ist, der Geist der Sohnschaft. Und dass wir dankbar und froh unsere Herzen dir zuwenden. Du wirst es vollbringen, der du das gute Werk angefangen hast, Vater. Du wirst es vollführen, bis auf den Tag Jesu Christi, dass wir fröhlich, ja wirklich fröhlich auch sagen können, Maranatha, unser Herr kommt. Aber auch bitten, komme bald, Herr Jesu, und mache uns bereit. Amen.